Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 3. Juli auch dabei seid wieder und reinhört in unsere tägliche Bibellese. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und wie immer gebe ich euch die Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Könige, Kapitel 22, Vers 1 bis Kapitel 23, Vers 30. Josia herrscht in Juda. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jedida, die Tochter von Adaja aus Boskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im 18. Jahr seiner Regierungszeit schickte König Josia den Hofschreiber Schaphan, den Sohn Azaljas und Enkel Meschulams, zum Haus des Herrn. Er trug ihm auf: Geh zum Hohenpriester Hilkia und lass dir das Geld aushändigen, das in das Haus des Herrn gebracht wurde und das die Priester am Tor vom Volk eingenommen haben. Dieses Geld gib den Männern, die die Ausbesserung des Tempels beaufsichtigen. Sie sollen damit die Arbeiter bezahlen, die das Haus des Herrn wieder instand setzen. Sie werden Zimmerleute, Bauleute und Steinmetze anstellen müssen. Und sie sollen Holz und behauene Steine kaufen, die für den Tempel benötigt werden. Die Aufseher brauchen keine Rechenschaft über das Geld, das sie erhalten, abzulegen, denn sie sollen auf Treu und Glauben handeln. Hilkia findet das Gesetz Gottes. Der Hohepriester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schaphan: Dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden. Er reichte es Schaphan und dieser las es. Daraufhin eilte Schaphan zum König und berichtete ihm: Deine Diener haben das im Tempel eingenommene Geld genommen und es den Aufsehern gegeben, die für das Haus des Herrn verantwortlich sind. Und der Schreiber Schaphan fuhr fort: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Dann erteilte er dem Priester Hilkia, Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, dem Hofschreiber Schaphan und Asaja, dem Diener des Königs, folgenden Befehl: Geht und befragt für mich und für das ganze Volk und für ganz Juda den Herrn über die Worte, die in dem Buch geschrieben stehen, das gefunden wurde. Der Zorn des Herrn richtet sich gegen uns, weil unsere Vorfahren den Worten dieses Buches nicht gefolgt sind und nicht getan haben, was darin für uns geschrieben steht. Da gingen der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Asaja in den neueren, zweiten Bezirk von Jerusalem, um die Prophetin Hulda zu befragen. Hulda war die Frau von Schallum, dem Sohn Tikwas und Enkel Harhas, des Aufsehers über die Kleiderkammer. Sie sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch geschickt hat: So spricht der Herr. Ich werde über diese Stadt und ihre Einwohner all das Unheil bringen, das in dem Buch geschrieben steht, welches der König von Juda gelesen hat. Denn sie haben sich von mir abgewandt und für andere Götter Weihrauch verbrannt. Sie haben mit ihren Taten meinen Zorn erregt. Mein Zorn brennt über diese Stadt. Er wird nicht gelöscht werden. Aber geht zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu suchen, und sagt ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Du hast meine Botschaft soeben gehört. Dein Herz war berührt, und du hast vor dem Herrn Buße getan, als du hörtest, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe, dass nämlich dieser ganze Landstrich verflucht und öde daliegen wird. Du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Ich will das vorausgesagte Unglück erst nach deinem Tod über diese Stadt kommen lassen, wenn du in Frieden gestorben und begraben bist. Du wirst das Unglück, das ich über diesen Ort bringen werde, nicht mehr sehen. Diese Botschaft überbrachten sie dem König. Josias Reformen. Da rief der König die Ältesten in Juda und Jerusalem zusammen. Dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und den Propheten und dem ganzen Volk, vom einfachsten Mann bis zum vornehmsten, hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König ihnen das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Er nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart des Herrn. Er gelobte, dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote, Vorschriften und Gesetze von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu befolgen. Damit bestätigte er alle Bestimmungen des Bundes, die in dem Buch niedergelegt waren, und auch das Volk gelobte, den Bund zu halten. Dann befahl der König dem Hohenpriester Hilkia, den obersten Priestern und den Priestern am Tor des Tempels, sämtliche Gegenstände, die bei der Anbetung des Baal, der Aschera und der Mächte des Himmels verwendet wurden, aus dem Tempel zu entfernen. Er ließ sie außerhalb von Jerusalem auf den Hängen des Kitron-Tals verbrennen und brachte die Asche nach Bethel. Er setzte die Götzenpriester ab, die von den Königen Judas ernannt worden waren. Sie hatten vor den Höhenheiligtümern, die in den Städten Judas und in der Umgebung von Jerusalem standen, Weihrauch verbrannt und dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Sternenbildern und den Mächten des Himmels geopfert. Der König ließ das Aschera-Bild aus dem Haus des Herrn entfernen und aus Jerusalem hinaus an den Bach Kitron schaffen, wo es verbrannt wurde. Dann ließ er es zu Staub zermahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Auch die Wohnungen der männlichen Tempelprostituierten, die sich innerhalb des Tempelbezirks befanden und in denen die Frauen Gewänder für Aschera webten, ließ er einreißen. Alle Priester, die in den anderen Städten Judas lebten, ließ Josia nach Jerusalem zurückholen. Er entweihte die Höhenheiligtümer, in denen Weihrauch verbrannt worden war, von Geba bis nach Beersheba. Auch die Höhen der Feldgeister im Eingang zum Tor Joshuas, des Statthalters, ließ er zerstören. Dieses Tor befand sich zur Linken, wenn man zum Stadttor hineingeht. Die Priester der Höhenheiligtümer durften nicht mehr vor dem Altar des Herrn in Jerusalem dienen, aber es war ihnen noch gestattet, zusammen mit den anderen Priestern ungesäuertes Brot zu essen. Dann entweihte der König die Opferstätte Tophet im Tal Ben Hinnom, damit niemand mehr dort seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch als Brandopfer darbringen konnte. Die Pferde, die die Könige Judas der Sonne geweiht hatten, ließ er vom Eingang zum Haus des Herrn entfernen. Sie standen auf jener Seite des Tempels, an der das Haus des Kämmerers Netan-Melech war. Die Streitwagen, die ebenfalls der Sonne geweiht waren, ließ er verbrennen. Josia ließ die Altäre niederreißen, die die Könige von Juda auf dem Dach des Palastes über dem von Ahas erbauten Obergeschoss errichtet hatten. Er zerstörte die Altäre, die Manasse in den beiden Höfen vom Haus des Herrn aufgestellt hatte. Sie wurden in Stücke geschlagen und die Trümmer im Kitron-Tal verstreut. Und er entweihte die Heiligtümer östlich von Jerusalem, südlich des Berges des Verderbens, die König Salomo von Israel für Astarte, die abscheuliche Göttin der Sidonier, für Chemosh, den schrecklichen Gott der Moabiter, und für Milkom, den furchtbaren Gott der Ammoniter, errichtet hatte. Er zerschlug die Gedenksteine, stürzte die Aschera-Bilder um und verstreute an diesen Städten menschliche Gebeine. Auch den Altar in Bethel ließ der König niederreißen, jenes Höhenheiligtum, das Jerobeam, der Sohn Nebats, errichtet hatte, als er Israel zur Sünde verleitete. Er zertrümmerte und verbrannte den Altar und verbrannte das Aschera-Bild. Als Josia sich umsah, fiel sein Blick auf mehrere Gräber am Hang. Er befahl, die Gebeine herauszuholen und ließ sie auf dem Altar verbrennen, um diesen zu entweihen. All das geschah genau so, wie der Herr es durch den Propheten vorhergesagt hatte. Dann fragte Josia: Was ist das für ein Grabmal dort drüben? Die Einwohner der Stadt antworteten: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der aus Juda kam und alles vorausgesagt hat, was du am Altar von Bethel getan hast. Josia antwortete: Lasst ihn in Frieden, rührt seine Gebeine nicht an. Und er ließ seine Gebeine und damit auch die des alten Propheten aus Samaria nicht verbrennen. Dann zerstörte Josia alle Höhenheiligtümer in den Städten Samariens, wie er es in Bethel getan hatte. Sie waren von den Königen Israels errichtet worden und hatten den Zorn des Herrn erregt. Er ließ die Priester der Höhenheiligtümer auf ihren eigenen Altären hinrichten und verbrannte menschliche Gebeine darauf. Danach kehrte er nach Jerusalem zurück. Josia feiert das Passafest. Dann erließ König Josia folgenden Befehl an das ganze Volk: Ihr sollt das Passa zu Ehren des Herrn eures Gottes feiern, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Ein solches Passafest war seit der Regierungszeit der Richter in Israel nicht mehr gefeiert worden, nicht ein einziges Mal in den vielen Jahren der Königsherrschaft in Israel und Juda. Ein solches Passa zu Ehren des Herrn wurde erst im 18. Jahr der Herrschaft König Josias in Jerusalem gefeiert. Auch die Totenbeschwörer und Wahrsager, die Hausgötzen und alle anderen Götzenbilder ließ Josia in Jerusalem und im ganzen Land Juda abschaffen. So erfüllte er die Gesetze, die in dem vom Priester Hilkia im Haus des Herrn gefundenen Buch niedergelegt waren. Keiner der früheren Könige war wie Josia gewesen, denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Doch wegen der Gräueltaten von König Manasse blieb der Herr weiterhin zornig über Juda und nichts konnte ihn besänftigen. Denn der Herr hatte gesagt, ich werde Juda zerstören, wie ich Israel zerstört habe. Ich werde dieses Volk aus meiner Gegenwart verbannen und meine erwählte Stadt Jerusalem und das Haus, in dem mein Name angebetet werden sollte, verwerfen. Die übrigen Ereignisse während Josias Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Während Josias Herrschaft zog Pharao Necho, der König von Ägypten, zum Euphrat, um gegen den König von Assyrien zu kämpfen. König Josia marschierte ihm entgegen, doch König Necho tötete ihn, als er ihn bei Megiddo traf. Josias Männer brachten seinen Leichnam von Megiddo nach Jerusalem zurück und begruben ihn in seinem eigenen Grab. Dann salbte das Volk seinen Sohn Joahas zum nächsten König nach seinem Vater. Apostelgeschichte Kapitel 27 ab Vers 27 bis Kapitel 28 Vers 10. Der Schiffbruch. Als wir in der 14. Nacht dieses Sturms gegen Mitternacht in die Adria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot noch einmal und maßen kaum 28 Meter. Und da sie fürchteten, dass wir auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck 4 Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen, aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker werfen. Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten, »Wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.« Da kappten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen. »Seit 2 Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt«, sagte er. »Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden.« Dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen, alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kappten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und Bruchstücken des Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer. Paulus auf der Insel Malta. Sobald wir sicher an Land waren, erfuhren wir, dass wir uns auf der Insel Malta befanden. Die Inselbewohner begegneten uns sehr freundlich. Da es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen und damit wir uns aufwärmen konnten. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, biss sich eine Schlange, aufgescheucht durch die Hitze, in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich, »Der ist bestimmt ein Mörder. Wenn er auch dem Meer entkommen ist, so lässt die Rachegöttin ihn doch nicht am Leben.« Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Die Leute erwarteten, dass sein Körper jeden Augenblick anschwellen oder er plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie längere Zeit gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts geschah, änderten sie ihre Meinung und dachten, dass er wohl ein Gott sein müsse. In der Nähe der Küste, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Anwesen, das Publius gehörte, dem angesehensten Mann der Insel. Er hieß uns herzlich willkommen und versorgte uns 3 Tage lang. Da erkrankte der Vater des Publius auf einmal an Fieber und Ruhe. Paulus ging zu ihm hinein, und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er gesund. Daraufhin kamen alle anderen Kranken der Insel herbei und wurden ebenfalls geheilt. Da überhäuften sie uns mit Ehrengeschenken, und als es Zeit war, weiterzusegeln, versorgten die Einwohner uns mit allem, was wir auf der Reise vielleicht brauchen würden. Da wir die Psalmen bereits einmal komplett durchgelesen haben, lesen wir jetzt einfach im 2. Halbjahr dieses Jahres die Psalmen noch einmal von vorne durch. Heute also Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Aus Sprüche 18, die Verse 11 und 12. Der Reiche hält seinen Reichtum für eine uneinnehmbare Festung. Sie erscheint ihm als hohe, sichere Mauer. Hochmut kommt vor dem Fall, aber der Ehre geht immer Demut voraus. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 119, Vers 73. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Und dazu aus 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Tag heute. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.